Wie viele von euch haben schon mal erlebt, dass die eigenen Pläne durchkreuzt worden sind? Vielleicht dieses Jahr, vielleicht gestern Abend ist der Heiligabend ganz anders verlaufen als geplant vielleicht. Du hast deine Pläne gemacht und jetzt sieht das anders als geplant. Wie viele von euch haben auch erlebt, dass Gott euch die Pläne durchkreuzt hat? Hast du schon erlebt? Wie viele haben erlebt, dass im Nachhinein ihr sagen konntet, die Pläne Gottes sind besser? Es ist schön, wenn wir das erkennen dürfen, oder? Im Nachhinein meistens. Wenn wir mittendrin sind, denken wir, ha, was soll denn das? Warum werden meine Pläne durchkreuzt? Ich plane ja gern, oder? Kennt ihr das auch? Ich plane sowas von gern. Und ich freue mich schon, oder? Wenn ich am Planen bin, wow, das kommt so und so. Und dann wird alles anders. Anfang, ja, hatte ich keine Ahnung, dass wir einen ganzen Monat in Israel im Sommer verbringen würden, weil ich hatte ganz andere Pläne. So gut geplant. Und Gott hat unsere Pläne durchkreuzt. Im Nachhinein kann ich sagen, gut hat er es gemacht. Ich bin froh, habe ich mich darauf eingelassen. Manchmal können wir in solchen Situationen im Nachhinein sagen, ja, Gott hat bessere Pläne. Wir können erkennen, es gibt einen Plan dahinter. Manchmal können wir vielleicht so ansatzweise erkennen, ja, es könnte sein, dass Gott einen Plan dahinter hat und dass er gut ist, oder? Und manchmal gibt es Situationen, wo Planänderungen kommen, wo wir auch im Nachhinein sagen müssen, es ist ein Rätsel. Keine Ahnung, was das soll, oder? Warum musste mir das passieren? Warum hat Gott das zugelassen? Ich kann keinen größeren Plan dahinter erkennen. Es gibt so verschiedene Situationen. Ich erinnere mich an eine Situation, an eine große Planänderung in meinem Leben. Es war Silvester 1999. Ich werde das nie vergessen. Kurz vor dem großen Millennium 2000, oder? Alle dachten, jetzt hört es auf mit dem Kalender. Zum Glück ist weitergegangen. Wir waren am Skifahren und da erlebe ich einen Skiunfall, mein Bein ist gebrochen. Und statt eine schöne Silvesterparty zu haben, habe ich unerträgliche Schmerzen. Ich liege im Bett und ich muss bis am nächsten Tag warten, bis ich zum Arzt gehen kann. Enorm schlimm. Die Pläne werden durchkreuzt und es wird noch schlimmer. 6 Monate. Eine Pause, ich kann nicht in die Schule gehen, ich liege flach im Bett mit Gips und es wird noch schlimmer. Die große Zehe wird entzündet und ich werde operiert und die Entzündung geht nicht weg und sie haben Angst, dass sie das amputieren müssen. Und das führt dazu, dass ich einen Aufenthalt in der Schweiz machen muss, um hier operiert zu werden. Und in dieser Zeit lerne ich Deutsch, in dieser Zeit entstehen verschiedene Kontakte, die dazu führen, dass ich ein paar Jahre später in Basel Theologie studieren darf. Im Nachhinein kann ich sagen, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Und euch vielleicht auch. Aber mittendrin dachte ich, was soll denn das? Das ist so schlimm, oder? Gottes Plan war viel besser als meine Pläne. Mein Beinbruch ist das Beste, was mir passieren konnte. Wer hätte das gedacht? Doch das erkenne ich nicht immer so klar, auch im Nachhinein. Ich erinnere mich, die Demenzerkrankung von unserem Vater hat viele Pläne von uns durcheinander gebracht, hat uns enorm erschüttert. Und jetzt sind es schon ein paar Jahre her und immer noch habe ich keine Ahnung, was das soll, was für ein Plan dahinter steckt. Ich erkenne nicht wirklich, was dabei gut sein soll. Aber ich merke so ansatzweise, Gott ist am Wirken in unserem Leben. Unser Glaube ist anders als Familie, als vorher. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir in unserem Glauben nicht, dass wir nicht daran verzweifelt sind, dass wir den Glauben nicht verloren haben, sondern ich kann sagen, wir sind gestärkt worden im Glauben und ich kann sagen, ich vertraue Gott mehr als zuvor. Wenn es einen in der Bibel gibt, der das massiv erlebt hat, wie seine Pläne durchkreuzt worden sind, Dann ist das Josef aus dem Neuen Testament. Stellt euch mal das vor. Wenn jemand wirklich Grund genug hätte, zum mit Gott hadern, dann dieser Josef. Stellt ihr euch vor, ein junger Mann, der macht seine Pläne, hey, ich baue ein Häuschen und ich heirate die hübsche Maria und wir bekommen eine Familie und mein Zimmermann-Geschäft soll blühen und möglichst ein ruhiges Leben, oder? Und was passiert? Die Pläne werden sowas von durchkreuzt. Maria kommt und sagt, lieber Josef, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Ah ja, okay. Wie soll ich das glauben? Stellt euch das mal vor, oder? Seine Pläne werden so durchkreuzt. Und es braucht eine Engelerscheinung, dass Josef wirklich glaubt, es könnte sein, dass Gott dahinter steckt, dass er da einen besseren Plan hat. Aber so eine schwierige Situation. Und kaum haben sie sich ein bisschen arrangiert mit der Situation, ja, wir werden keine gewöhnliche Familie haben, aber wenigstens eine normale Geburt, oder? Was wünscht man sich mehr, oder? Hochschwanger, einfach zu Hause zu sein, in einem bekannten Umfeld gebären zu dürfen, Ruhe haben, gell? Das wünscht man sich, oder? Und schon wieder werden die Pläne durchkreuzt, diesmal durch ein Cäsar Augustus. Durch ein Edikt vom Kaiser Augustus. Wir lesen davon in der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium Kapitel 2. Und lasst uns diese Weihnachtsgeschichte diesmal aus dieser Perspektive anschauen. Wie geht Josef damit um, dass seine Pläne durchkreuzt werden? Und was können wir von ihm lernen? Und was kann auch uns helfen, Gott zu vertrauen, auch wenn unsere Pläne durchkreuzt werden? Auch wenn wir den Eindruck haben, Gott, ich verstehe dich überhaupt nicht mehr, was soll denn das? Im Lukas 2, 1 bis 7 lesen wir, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es gingen aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Auf den ersten Blick muss man sagen, das macht sowas von keinen Sinn. Was soll denn das? Ist alles nur mühsam, oder? Die lange Reise. Und wir lesen schnell, ja, von Galiläa, von Nazareth nach Bethlehem. Da fährt man mit dem Auto mit 90 km/h, sage ich mal, 2,5 Stunden bis nach Bethlehem von Nazareth. Also das heißt, zu Fuß und mit dem Esel, ja, vielleicht ist man ein paar Tage unterwegs. Und beim ersten Blick muss man sagen, hey, das macht keinen Sinn. Gott, warum lässt du so etwas zu? Dein Sohn muss auf die Welt kommen bald und du machst es noch schwieriger. Maria, hochschwanger, was soll denn das? Eine Situation, die sie nicht verstehen können, ihre Pläne werden schon wieder durchkreuzt. Warum müssen wir ausgerechnet jetzt nach Bethlehem? Sie wussten das nicht, aber wir wissen es im Nachhinein. Gott hat einen Plan. Das zeigt uns, er ist der Herr der Geschichte, er lenkt die Geschicke. Es ist nicht so, dass wir Opfer sind von einem politischen System. Manchmal denken wir, oh, die machen mit uns, was sie wollen. Nein, Gott ist der Herr über die Menschheitsgeschichte. Er hat sie im Griff und er lenkt sie und er braucht sie, damit seine Pläne erfüllt werden. Er nutzt alles, um seinen Plan vorwärts zu bringen. Und Gott weiß, was uns zum Besten dient. Die Erfassung durch die Römer war an sich nichts Gutes, oder? Es ist nicht genug, dass sie die Juden unterdrückten. Jetzt wollen sie auch noch mehr Steuern von ihnen haben. Aber all das führt dazu, dass eine alte Prophetie sich erfüllt. In Micha 5,1 heißt es, und du Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Warum der ganze Aufwand mit der Reise nach Bethlehem? Damit Gottes Voraussage ganz, ganz, ganz detailliert erfüllt wird. Damit Jesus nicht in Nazareth, sondern in Bethlehem geboren wird. Wir sehen, was man am Anfang als etwas Negatives deuten würde, ist im Nachhinein ein Teil vom großen Plan Gottes. Und auch in unserem Leben gibt es so Situationen, die wir am Anfang als negativ deuten, oder? Wir denken, schon wieder, also das auch noch. Musste das wirklich passieren, kurz vor Weihnacht? Was erscheint im Moment in deinem Leben als sinnlos, wo du sagen musst, hey, das hätte nicht mehr sein müssen. Das auch noch. Das macht so keinen Sinn. Kennst du so Sachen in deinem Leben? Ähnlich ging es mir letzte Woche. Mein Portemonnaie wurde aus dem Fitnesscenter gestohlen. Und ich dachte, was soll denn das? Und ich fing an, mit Gott zu hadern. Gott, warum hast du nicht auf mein Portemonnaie aufgepasst? Ich hätte auf mein Portemonnaie aufpassen sollen. Aber ich dachte, ja Gott, für das bist du auch noch verantwortlich. Und ich fand es so mühsam. Gott, warum hast du das nicht verhindert? Mittlerweile habe ich wieder Frieden darüber. Aber ich kann nicht so richtig einordnen. Das macht so keinen Sinn. Vielleicht irgendwann später werde ich erkennen, Gott hat einen Plan damit. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich will vertrauen. Ich entscheide mich, Gott zu vertrauen, dass er weiß, was er tut. Ich entscheide mich zu vertrauen, dass er keine Fehler macht und dass er nicht etwas zulässt, was mir längerfristig schadet. Stattdessen einfach immer mit Gott zu hadern und sagen, Gott, warum? Und ihn für Sachen verantwortlich zu machen, was unsere Verantwortung wäre. Lasst uns neu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Wie oft habe ich das gebetet dieses Jahr? Ich bin durch das Tal der Totenschatten gegangen dieses Jahr und auf die höchsten Gipfel gewesen. Und immer wieder habe ich gesagt, Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich will dir vertrauen. Ich vertraue dir, weil du bist gut und du bleibst gut, egal wie mein Leben aussieht, auch wenn mein Leben nicht gut ist. Ich vertraue dir. Wisst ihr, solche Situationen lehren uns loszulassen. So oft denken wir, wir haben alles im Griff. Es ist ja alles geplant, oder? Es läuft nach Plan, oder? Und erst wenn unsere Pläne sowas von durchkreuzt werden, merken wir, nein, eigentlich habe ich mein Leben gar nicht im Griff. Eigentlich habe ich auf Sicherheiten vertraut, die gar nicht Sicherheiten sind. Wenn Pläne und Träume und Vorstellungen zerbrechen, realisieren wir, wie dringend wir Gott brauchen. Und das ist eine Einladung Gottes an uns. Übergib mir alles. Übergib mir deine Pläne. Du hast dein Leben eh nicht im Griff. Aber ich hab's. Meine Pläne sind besser als deine Pläne. Bist du bereit, ihm deine Pläne zu übergeben? Oder lebst du immer noch in der Illusion, alles im Griff zu haben und dass deine Pläne besser seien? Gott will dir nichts Gutes wegnehmen, sondern dir etwas Besseres geben. Bist du bereit, deine Pläne Gott zu übergeben? Das ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn jemand, der größer und weiser und stärker ist als du, deine Pläne macht. Wisst ihr, Vertrauen lernen können wir nicht, wenn alles nach Plan läuft. sondern in Situationen, wo wir Kontrolle verlieren, wo wir uns unsicher fühlen, wo wir nichts mehr im Griff haben. Dort lernen wir Vertrauen. Hast du auch schon gebetet, Gott, ich will dir mehr vertrauen? Dann wundere dich nicht, dass du das erlebst, was du jetzt erlebst. Gott will dich auch durch die schlimmsten Situationen in deinem Leben Vertrauen lehren. Wenn du keine Kontrolle mehr hast, bist du in einer wichtigen Schule des Vertrauens. Lass deine Pläne los. Übergib sie Gott. Er macht's gut mit dir. Gott ist Herr über die Geschichte. Und all das musste so geschehen, auch im Leben von Maria und Josef, auch wenn sie das nicht erkennen konnten. Durch umständliche Situationen schreibt Gott seine Geschichte. Und der Plan Gottes mit uns Menschen übersteigt einfach unseren Verstand. Wir sind als Menschen so begrenzt. Wer sind wir zu sagen, oder den Anspruch zu haben, Gott zu verstehen, seine Pläne zu verstehen? Wir sind einfach zu begrenzt. Aber ich will ihm vertrauen, auch wenn ich nicht verstehe, wie er wirkt. Die Weihnachtsgeschichte hat dieses Jahr in mir neue Fragen aufgeworfen. Gott, was hast du für einen Plan gehabt, damals und heute? Ich habe mich gefragt, es heißt ja in der Bibel, Gott ist Geist, oder? Warum kommt er nicht als Geist zu uns? Warum kommt er als Mensch in Menschengestalt? Warum musste Jesus Menschengestalt annehmen? Ich glaube, das ist nicht nur eine philosophische Frage, sondern eine sehr existenzielle Frage. Was denkt ihr, warum musste Jesus Menschengestalt annehmen? Was würdet ihr sagen? Wie? Die Sünde ist durch den Menschen gekommen und dann muss auch die Rettung durch einen Menschen kommen. Als Mensch ist er ansprechbar, ist einer von uns, er identifiziert, er musste sich mit uns identifizieren, um uns wirklich glaubwürdig sagen zu können, ich verstehe dich, ich weiß, was du durchgemacht hast. Nur so kann er sagen, ich verstehe dich wirklich. Ja? Um den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen, auch ein sehr wichtiger Aspekt, oder? Dass wir uns vorstellen können, wie Gott ist. Ja? Und wir sehen einen Aspekt auch im Hebräer 4, 14 bis 16, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einer, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Nur durch seine Menschwerden kann Jesus ein hoher Priester werden für uns. Was war ein Hohepriester? Ein Vermittler zwischen Mensch und Gott. Einer, der dafür zuständig ist, ein Opfer zu bringen, damit Sündenvergebung geschieht. Einer, der betet zu Gott für das Volk. Und so ist Jesus Christus zum eigentlichen Hohepriester geworden, indem er einer von uns geworden ist. Nur so konnte er zu Vermittler werden. Weißt du, es ist nicht nur, dass Jesus allein in der Krippe geblieben, sondern er ist zum Hohepriester geworden. Damit wir vor dem Richterstuhl Gottes, vor diesem Thron, nicht Angst vor der Strafe haben müssen, sondern damit wir Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe erlangen. Deshalb ist Jesus Mensch geworden. Und meine Frage heute Morgen ist, hast du von diesem Angebot Anspruch genommen? Hast du das in Anspruch genommen für dich, dass du durch Jesus Christus zum Thron der Gnade gehen darfst? Wenn du Jesus sagst, ich sehe Schuld in meinem Leben und ich brauche dich als Hohepriester, als Vermittler, der mir Sündenvergebung verschafft, dann darfst du zu Gott kommen und er ist nicht mehr dein Richter, der dich bestrafen muss, sondern du kommst zum Thron der Gnade und dort findest du Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe. Hey, wie kann man dieses Angebot nicht annehmen? Durch Jesus Christus ist Gott uns gnädig und barmherzig. Nimm dieses Angebot an, sag Jesus, ich will das auch. Deshalb musste er Mensch werden. Ich habe mich auch gefragt, ja okay, er musste als Mensch kommen, aber warum als Baby? Warum konnte er nicht mit 33 plötzlich auf die Erde erscheinen, da bin ich bin der Messias? Warum als Baby, der in Windeln gewickelt, der gepflegt und genährt werden musste? Warum denn? Gott liebt es, seine Kraft in der Schwachheit zu zeigen, ein wichtiger Punkt, ja. In allem ist er einer von uns geworden. Nicht nur im Erwachsenensein, sondern auch als Baby hilflos. Er weiß, was Hilflosigkeit bedeutet. Der allmächtige Gott weiß, was Hilflosigkeit bedeutet. Sag nie mehr, dass Gott dich nicht versteht. Es ist gewaltig, dass er ein Baby geworden ist. Voll angewiesen auf die Hilfe der Menschen. Und ich glaube, auch um uns zu veranschaulichen, dass Gottes Reich vom Kleinen zum Großen wächst. Dass das geduldige Warten nicht umsonst ist. Auch wir kennen Wartezeiten in unserem Leben, wo wir den Eindruck haben, das sind verlorene Jahre. Die 33 Jahre waren keine verlorenen Jahre. Es waren Zeiten der Vorbereitung. Und die Jahre, die du warten musst, sind Zeiten der Vorbereitung in deinem Leben. Und die sind keine Verschwendung für dich. Ich glaube, auch deshalb ist Jesus nicht als Erwachsenes und als Baby in die Welt gekommen, um uns zu zeigen, es lohnt sich, geduldig zu warten. Es braucht geduldiges Warten. Auch wenn wir für Menschen beten, dass sie Jesus annehmen sollen. Es braucht geduldiges Warten. Und wenn du noch nicht 33 Jahre für jemanden gebetet hast, dann mach einfach weiter. Wer weiß. Gib nicht auf. Diese Jahre sind keine Zeitverschwendung für Jesus gewesen, auch nicht für dich. Warte geduldig. Okay, Jesus musste Menschengestalt annehmen, als Baby kommen. Aber warum in einem Stall? Komm jetzt, also wirklich in einem Stall und in einer Krippe. Als Himmelskönig in einem Stall geboren zu werden, also das passt wirklich nicht. Gott, was hast du da für einen Plan? Warum muss der in einem Stall geboren werden? Wäre nicht die gleiche Wirkung, wäre nicht die gleiche Rettung, wenn er in Jerusalem geboren wäre? Was denkt ihr? Nicht. Warum nicht? Wer hat Nein gesagt? Ich habe dich gehört. Du musst mir schon erklären, warum nicht. Das war Gottes Plan. Und das hat mit Demut zu tun. Genau, die Hirten hätten auch keinen Zugang gehabt zum Palast, damit er für alle da sein kann. Und ich denke auch, es hat mit Demut zu tun, um uns Demut zu lernen, dass wir erkennen, der Weg nach oben geht zuerst nach unten. Durch Demut. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Doch was heißt es? Was heißt das? Demut. Wir lesen im Philipperbrief heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Das war nicht die schlimmste Erniedrigung, in der Krippe geboren zu werden, sondern und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Es geht darum, dass er uns gezeigt hat, durch Demut wird man erhöht. Und wahre Demut bedeutet, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ich bin so dankbar, dass Jesus nicht auf das Seine geschaut hat, sondern uns höher geachtet hat als uns selbst. Deshalb hat er sich so erniedrigt. Und wenn du zu Jesus kommst musst du dich beugen vor der Krippe, dich demütigen und dann erkennst du, wer Jesus wirklich ist. Ohne Demut keine Erkenntnis. Deshalb musste er auch in einem Stall geboren werden. Prüfe dich, wie oft geht es in deinem Leben um das Deine, um dich? Das ist Selbstsucht. Wie oft erwartest du, dass andere dich beschenken, dass andere dir dienen, statt ihnen zu dienen? Wie schaust du auf den anderen? Von oben herab oder von unten nach oben? Wie oft geht es in deinem Leben einfach nur um dich? Jesus hat nicht an sich selbst gedacht, sondern an uns. Deshalb ist er gekommen. Am Schluss der Weihnachtsgeschichte heißt es hier, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Wir können verschiedene Gründe finden, warum kein Raum da ist. Oder, ja, Volkszählung, sind viele Leute nach Bethlehem gekommen. Aber ich habe mich gefragt, wenn der Herodes gekommen wäre, hätten die auch gesagt, sorry, es ist kein Raum für dich. Nein, oder? Warum nicht? Er ist ja der König, oder? Für einen König schafft man Platz, gibt es keinen Raum, die schaffen Raum. Warum haben sie nicht das Gleiche mit Jesus getan? Weil sie ihn nicht erkannt haben. Sie haben gesehen, da sind nur zwei arme Leute da. Sie haben nicht erkannt, da kommt der König, der Himmelskönig kommt zu uns. Und das ist das Problem heute noch, dass Menschen keinen Raum für Jesus schaffen, weil sie ihn nicht erkannt haben. Deshalb ist es so wichtig zu beten, Gott, schenk du Erkenntnis, dass sie Jesus erkennen, wer Jesus wirklich ist. Sie brauchen Erkenntnis, denn wenn die Menschen zu diesem Punkt kommen, wo sie erkennen, Jesus ist der König der Könige, dann schaffen sie Raum, auch wenn es keinen Raum hat. Aber wisst ihr, was mich sehr bewegt hat? Jesus steht hier nicht das letzte Mal vor der Tür. Nicht das letzte Mal, das erste Mal. Aber es gibt noch einmal in der Bibel, wo Jesus vor der Tür steht. Wir lesen davon in Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Er ist ein Gentleman, er kommt nicht einfach mit der Tür ins Haus, ich bin da, ob du willst oder nicht. Nein, wir sollen aufmachen, wenn wir das wollen. Und wisst ihr, was mich am meisten bewegt? Dass diese Worte an Christen gerichtet sind. An Menschen, die Teil einer Kirchengemeinde sind. Menschen, die sagen, wir glauben ja an Jesus. Und er sagt, ich stehe vor der Tür, draußen. Und ich frage mich, warum ist Jesus um alles in der Welt draußen vor der Tür? Vielleicht haben wir ihn nicht bewusst rausgeschmissen. Aber weißt du, wenn ein Raum immer voller wird, was passiert? Wir müssen uns zurückziehen, oder? Und so ist es auch mit Jesus, oder? Und dein Leben ist manchmal so voll mit vielleicht guten Sachen, vielleicht mit schlechten Sachen, dass Jesus sich vielleicht zurückzieht und sagt, hey, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich bin vor der Tür. Was, wenn Jesus dir heute Morgen sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mach mir auf. Ich will zu dir. Das ist die gute Nachricht. Der ist nicht einfach raus und weggegangen auf nie wiedersehen, sondern er steht vor der Tür und klopft an und sagt, ich will hineinkommen, ich will mit dir essen, ich will eine tiefe Vertrautheit mit dir haben, ich will dein bester Freund sein. Antworte ihm. Prüfe dich heute. Warum gibt es keinen Raum für ihn? Was musst du rausschmeißen aus deinem Leben? Was für Getrümpel hat sich angesammelt in deinem Leben, dass du vielleicht sagst, so, ja, in einem Zimmerlein darf er schon, im Gästezimmer, so. Aber er will alles haben. Er ist ja der König. Ich meine, dem König Herodes gibst du auch nicht, ja, komm, du darfst aufs Sofa im Wohnzimmer übernachten. Nein, du gibst das Schlafzimmer, das Beste, oder? Ach, du räumst die ganze Wohnung, ich garantiere dir. Du gehst bei den Nachbarn schlafen. Und mit Jesus gehen wir so um, als wäre er, ja, du darfst, auf die Luftmatratze am Boden habe ich schon noch Platz für dich. Hey, er ist der König, der Könige, der Himmelskönig. So gehst du mit ihm nicht um. Schaffe Raum für Jesus, damit er wieder zu dir reinkommen kann. Und wenn er kommt, kommt er mit seiner Gnade, mit seiner Vergebung, mit seiner Barmherzigkeit, damit du rechtzeitige Hilfe finden kannst. Vielleicht hast du noch nie deine Herzenstür Jesus aufgemacht. Dann mach es heute. Sag, Jesus, komm zu mir rein. Und wir können das ihm sagen durch das alte Lied, das wir vielleicht alle kennen, was heißt, komm, o mein Heiland, Jesu Christ. Meins Herzenstür, die offen ist. So oft singen wir das, ohne das wirklich zu meinen, oder? Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint, dein Heiliger Geist uns führt und leitet den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Willst du das auch? Lasst uns aufstehen und das gemeinsam beten. Und dann singen wir auch gemeinsam das Lied Ich schaffe Raum. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.